Und bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche die Telekom. Und ich persönlich habe mich vor Jahren für die Telekom entschieden, also stimmt einfach, weil ich hatte irgendwann die Schnauze voll, an entlegenen Orten und auch innerstädtisch kein Netz zu haben. Und man muss einfach sagen, die Telekom, die investiert jedes Jahr Milliarden, um die Netze auszubauen, damit alle dabei sein können. Und unter diesem Hashtag läuft die Kampagne auch dabei, damit alle von der Digitalisierung partizipieren können. Und das ist egal, ob man in dörflichen Strukturen wohnt, vielleicht sogar noch abgelegener oder in Ballungsräumen. Für jeden sollte die Digitalisierung gleich nutzbar sein. Und es hat für viele auch einfach praktische Vorteile. Wenn sich jemand dafür entscheidet, ins Homeoffice zu gehen und größere Datenmengen transferieren muss dabei, dann fällt für denjenigen flach, wenn er nicht dabei ist, also bei der Digitalisierung und kein schnelles Internet beziehungsweise keinen vernünftigen Telefonempfang nutzen kann. Also wie krass nervig ist das bitte, wenn man eine Telefonkonferenz hat und keinen Empfang? In Spandau wurden die Netze schon sehr, sehr gut ausgebaut.
Absolut, also ich habe es am eigenen Leib erlebt. Wir konnten nur die Telekom nehmen, weil die einzigen waren, die hier das Netz entsprechend ausgebaut haben. Also auch an so einem Randbezirk wie Spandau ist die Digitalisierung und der Netzausbau extrem wichtig.
Und der Netzausbau geht weiter unter dem Hashtag dabei. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei den besten Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Und wenn ihr die Folge ganz frisch hört, übermorgen ist unser Festival. Es gibt noch ein paar ganz letzte Karten. Ihr könnt entweder bei der Abendkasse vorbeikommen oder euch die Karten holen unter auf-die-ohren.com. Es wird ein schöner Tag auf der Insel Lindwerder mit ganz, ganz vielen Podcasts. Und es wird Zeitverbrechen da sein, die Lästerschwestern, Besser als Sex, eine Stunde History.
Die besten Freundinnen.
Schön, dass du das Line-Up auch studiert hast. Geile DJs. Und ihr setzt mit so einer kleinen Fähre darüber. Es gibt einen Shuttle, der eingerichtet ist. Wenn ihr von der Presse seid, könnt ihr noch versuchen, euch akkreditieren zu lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns da auf -die-ohren.com und dann bis übermorgen.
Man kommt auch ganz easy hin von S-Bahnhof Pichelsberg, entweder mit dem Shuttle-Service oder die BVG fährt auch ganz normal hin bis Havelchaussee 1, also Lindwerder. Und
von da aus mit der Fähre 3,5 Stunden und dann seid ihr auch schon da.
Genau, mit der Autofähre bis nach Dänemark.
Nee, Fähre dauert tatsächlich 5 Minuten. Die Gangster-Variante ist Plastiktüte, Klamotten rein, Plastiktüte in den Mund und rüberschwimmen. Aber ich glaube, für 30 Euro würde ich mir das sparen. Und ihr supportet einen guten Zweck, weil alle Gewinne gehen an die Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Und die haben ein ganz schönes Orang-Utan-Projekt auf Borneo. Und da werden Orang-Utans gerettet vor... Und die Kettensäge, ich finde, die ist ein Sinnbild für Klimawandel, für Ausbeutung des Menschen und ich finde es gut, dass Vier Pfoten sich einsetzt für den Erhalt des Regenwalds und für die Rückbesiedlung von Orang-Utans im Regenwald. Wir versuchen das Projekt zu unterstützen mit unserem Festival und ihr helft quasi mit. Aber das sollte nicht der Grund sein, warum ihr kommt.
Nein.
Der Grund sollte sein, weil ihr die Podcaster sehen wollt. Das andere darf mitschwingen, aber es ist niemals der andere Grund.
Die Moralkeule schwingt hier schon sehr, sehr hoch.
Oh, auf jeden Fall.
Wir holen sie mal wieder runter.
Mit dem Thema vielleicht. Mhm. Speaking of, Penisspitzengefühl war ja letzte Woche unser Thema. Ja. Und ich war gestern das erste Mal beim Yoga.
Oh, ich dachte schon.
Jetzt kommt was
gestern,
Gutes?
Nee, ich dachte, ich war gestern das erste Mal wieder in einer Punani drinne. Und
war so ähnlich, weil...
Weil du hast ja gesagt, ich bin der Erste, der es erfährt und der erfährt es dann hier.
War so ähnlich, weil hinter mir war eine extrem geile Frau. Ne? Und es gibt den herabschauenden Hund, das ist so die Entspannungspose, die mal gar nicht entspannt ist, wenn du noch nie Yoga gemacht hast. Da streckst du deine Beine so aus und dann deinen Oberkörper und bist so in so einer Fackstellung von hinten, wo dich jemand anders quasi richtig durchnehmen kann.
Aha.
Und das soll eine Entspannungsstellung sein. Ne? Aber wenn du so ungelenkig bist wie ich und vor allem diese Bewegung nicht so 100% gewöhnt bist, dann ist es überhaupt nicht entspannt. Das heißt, alle anderen entspannen sich, du bist der Einzige, der sich abkrebelt. Was aber geil ist, du kannst in der Position direkt alle anderen bespannern. Und da du ja der einzige Mann beim Yoga bist, ich glaube, das ist die Kontaktbörse schlechthin. Gab nicht so viel Geile, aber eine war richtig heiß.
Du solltest mal Sachen machen, wo du auch wirklich geile Frauen kennenlernst. Ich meine, der Tantra-Kurs war ja schon ein Reinfall, jetzt der Yoga-Kurs. Wieso überhaupt Yoga und wieso überhaupt ein Kurs? Wie kam es denn dazu?
Die Patentante von meiner Tochter hat gesagt, sie geht zum Yoga und hat mich mitgenommen, weil wir das mal ausprobieren wollten. Also sie hat eine Yoga-Ausbildung gemacht und ich habe gedacht, ja, gehe ich mal mit.
Hat sie den Kurs angeleitet?
Nee, sie hat aber so halb den Kurs angeleitet gefühlt, weil ich konnte mir von ihr mal abgucken, was so der nächste Move ist, weil die hat irgendwas in ihren Yoga-Begriffen dann halt gesagt und ich musste natürlich immer gucken, was das bedeutet. Ich hatte mich da, glaube ich, in einen fortgeschrittenen Kurs begeben. War auch, es geht so anstrengend. Also war total entspannt. Was nicht so entspannt war, war, ich glaube, dieser Raum war, glaube ich, voll von weiblichen Pheromonen und so ein Typ, der so untervögelt ist wie ich. Ich lag dann so und dann alle entspannen sich und ich so, bitte du auch da unten, du entspannst dich jetzt bitte auch. Es geht gleich in die nächste Position, Entspannung. Und ich habe schon gesehen, wie ich so mit meiner Halblanze so gekrümmt zur Toilette laufen muss. Kam dann zum Glück anders, weil die andere Frau neben mir, das war so eine richtige alte Schweißstinkerin.
Mmh, wie ich sie liebe, so eine Milchstinkerin.
Oh. Ich hasse es, wenn so ein alter Schweißgeruch zu mir rüberzieht und ich wollte schon so ein Febreze einfach nehmen und ihr das unter die Arme donnern. Aua, das brennt! Egal, du hast gegen die Schweißregeln verstoßen. Ey, man kann sich doch mal unter den Arm waschen so ein bisschen, wenn er richtiger mieser, naja, auf jeden
Fall. Na, die hat wahrscheinlich falsch gegessen.
Weiß ich nicht.
Oder sie hatte krassen Stress.
Oder sie hatte einfach 6 Arbeitstage und hat keine Duschung eingelegt dazwischen.
Bei 40 Grad.
Oder vielleicht so. Boah, wer weiß,
schon unter den Arm so aussieht, wie sieht es dann bitte zwischen den Beinen aus?
Genau, und das hat auch mein Lachs gemerkt und hat gedacht, okay. Rückzug.
Vielleicht ist sie auch extra dafür da, als Cooler, als Gegenstück zu den ganzen heißen Frauen für so eine notgeilen Männer für dich, die sich auf einmal in so einen Yoga-Kurs verirren.
Verirren. Ich bin jetzt dabei.
Bist du nicht eigentlich krass ungelenkig?
Ja, ich glaube, das ist was ich mir jahrelang eingeredet habe.
Also kommst du mit den flachen Händen auf den Boden, wenn du stehst und die Knie durchgerückt sind?
Ich krieg meine Hände gerade mal in meine Knie ran. Nenn mal. Ich habe diese Hilfsblöcke genommen diese ganze Zeit. Da gibt's so Hilfsblöcke und sie hat mich auch immer nur angeguckt. Und wenn ihr euch Blöcke zur Hilfe nehmen wollt, tut das sehr gerne. Und dann ging der Blick so auf mich.
Es ist auch keine Schande, Liegestütze auf den Knien zu machen.
Die habe ich gerade noch so geschafft. Aber hinter mir, die eine Frau war richtig heiß. Ich habe noch kurz mit der gesprochen, als wir dann den Kurs verlassen haben. Aber sonst war da wirklich gar nichts zu holen. Also das waren entweder so richtig abgemergelte, trockene Zweige, die dann in den Yoga-Raum geworfen wurden, oder halt die alte Schweißstinkerin. Die wollte ich mir jetzt auch nicht noch aufziehen. Meinem besten Willen nicht. Da reicht ein Jahr Entbehrung nicht.
Aber hast du denn auch die Yoga-Stellung Stock am Baum ausprobiert?
Welche ist das? Die Yoga-Lehrerin meinte zu mir auf jeden Fall, komm gerne wieder, das war sehr schön. Für mich auch.
Natürlich. Also ich wollte auch immer in einen Yogakurs gehen.
Gibt's gar nicht in Spandau.
Erstens das und zweitens, deine Erzählung bestätigt genau mein Bild, das ich auch hatte von Yogakursen und deswegen wollte ich da eigentlich nicht hin und habe es auch bisher nicht gemacht und ich werde es jetzt auch nicht tun nach deinen Erzählungen.
Man merkt auch, die Männer, die mitgeschleppt wurden, es gab noch einen anderen Mann.
Waren Männer da?
Ein einziger anderer Mann. Ne? Das war mir auch ganz unangenehm, als ich hinten in die Umkleide kam und das sind natürlich alles so halb Yogis, halb freie Liebe lebende Menschen, die hat sich so ausgezogen und natürlich als Mann bleibst du kurz mal mit dem Blick hängen, aber eher so aus Unfallgründen, weil es ist so, als ob ein Unfall passiert und der Mann von ihr hat mich gleich so angeguckt, also was starrst du bei einer Frau an? Und ich so, was zieht die sich hier aus? Also
sie hat sich ausgezogen?
Sie hat sich ausgezogen und ich bin ganz kurz mit meinem Blick hängen, ich konnte nichts dafür.
Nackt?
Ja, nackt.
Okay, nackt.
Ja, was soll ich denn machen? Ich habe jetzt mich nicht auch ausgezogen und dann so, wo ist denn die Gemeinschaftsdusche?
Hast du ihn wenigstens aufgeklärt, dass du extrem untervögelt bist und das für dich ein ganz natürliches Verhaltensmuster ist, dass du dafür gar nichts kannst. Er hätte dich verstanden.
Er hätte Mitleid mit dir gehabt.
Er hätte wahrscheinlich gesagt, okay, gut, du kannst die haben, aber nur für eine Nacht. War das die Schweißstinkerin?
Natürlich nicht.
Okay, schade.
Da wäre mein Blick nicht hängen geblieben.
Hättest du die Schweißstinkerin jetzt in deiner Notsituation?
Auf gar keinen Fall, du brauchst nicht weiterfragen. Das ist so ein bisschen wie, als ob du deine Großtante, würdest du die 125 Jahre alt ist?
Sie war immerhin keine Schweißstinkerin.
Nein, die Antwort lautet nein. Heute soll es übrigens um blinde Flecken gehen. Und blinde Flecken sind Verhaltensweisen und Eigenschaften, die man selber hat, die man aber vielleicht nicht so 100% an sich selber bemerkt. Sie sind eben blind. Und blinde Flecken sind nicht nur positiv.
Ach nee.
Wow. Blinde Flecken können entstehen, wenn man Erfahrungen gemacht hat, aus denen unterbewusste Verhaltensmuster resultieren. Und ich glaube, es ist ein wahnsinniges Geschenk, wenn Freunde einen darauf aufmerksam machen oder Familienmitglieder. Blinde Flecken sorgen auch dafür, dass man in Streits gerät. Und
es ist ein lebenslanges Lernen. Und ich hasse lebenslanges Lernen.
Ich hasse lebenslanges Lernen. Hey. Können wir nicht alle stehen bleiben an dem Punkt, an dem wir sind und nicht mehr weiterentwickeln?
Unsere Devise, wir bleiben so scheiße, wie wir sind.
Genau.
Ich glaube, dass wirklich in Partnerschaften kommen immer zwei Leute zusammen. Und sag mir mal, welcher Typ du bist. Ein Typ, der gerne an sich wachsen möchte und sich weiterentwickeln möchte. Und dann gibt es Typen, die sagen, nee, ist alles super, wie es ist und ich bleib genauso, wie ich bin. Und beides hat seine Berechtigung und ist total in Ordnung.
Und in der Partnerschaft kommen immer nur diese beiden Extreme zueinander?
Genau, es kommen niemals zwei Menschen zusammen, die beide wachsen.
Es gibt auch keine Mischung und Grauzonen, es gibt nur
schwarz oder weiß. Es gibt nur schwarz oder weiß.
Also ich muss mich jetzt hier entscheiden.
Du musst dich entscheiden, natürlich gibt es im wahren Leben Grauzonen.
Und in dem Moment, wo ich mich jetzt entscheide, ist meine Freundin auch sofort das andere. Okay, verstehe. Also dann würde ich ein bisschen weiter ausholen wollen. Ich glaube, ich war lange Zeit lang jemand, der sich nicht verändern wollte und mit dem, was er hatte, sehr zufrieden war und auch so die nächsten Jahre vor sich hin hätte vegetieren können.
Vegetieren, das hatte ja eine Bewertung in sich.
Ist es auch. Und wäre damit auch nicht unglücklich gewesen. Zumindest glaube ich das. Zumindest weiß ich das daher, dass ich das eine Zeit lang auch gemacht habe.
Und dann kam der künstliche Bedarfswecker Jakob.
Genau, und der hat dafür gesorgt, dass ich da auf jeden Fall eine Veränderung eingestellt hat, aber ich würde auch eher sagen, ein neuer Blickwinkel auf überhaupt das ganze Konzept Arbeitswelt oder auch, wie man sein Leben an sich gestalten kann. Und daraus ist dann für mich auf jeden Fall die Situation entstanden, dass ich eher jemand bin, der an sich wachsen will. Das war vorher auch schon da, aber das war sehr gedeckelt in dem Setting, in dem ich mich bewegt habe. Also wenn ich vor allem aufs Berufliche gucke, war das da immer auf dem Bereich, ich bin in meinem Job in der und der Rolle, vielleicht gefangen, vielleicht auch freiwillig, aber in dieser Rolle will ich wachsen und will an mir arbeiten. Und irgendwann gab es den Punkt, dass ich gemerkt habe, hier ist eigentlich gar nicht mehr so viel zu wachsen. Ich habe eigentlich schon alles für mich erlernt und es gibt jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten drumherum. Und dann ist eine gewisse Art der Stagnation eingetreten in diesem Feld.
So ein Stillstand, wie er auch manchmal in Beziehungen entsteht, ne?
Genau. Und der Leidensdruck ist eigentlich nicht hoch genug geworden, dass ich da aktiv was ändern wollte. Was passiert ist, und deswegen ist der Einwand, den du gebracht hast, schon richtig, dass durch die Zusammenarbeit und auch die Freundschaft zu dir was Neues entstanden ist, worauf ich dann für mich gesehen habe, ach guck mal, es gibt noch einen Horizont hinter dem Horizont. Ich dachte, hier vorne ist Schluss.
Wie Truman, der durch diese Wand durchgebrochen
genau.
ist?
Genau. Und von daher würde ich, wenn ich jetzt zurück zu dem Bild komme, ich muss mich einsortieren in schwarz oder weiß, eher dazu tendieren, ich bin jemand, der sich verändert, aber einen großen Widerstand in mir habe, immer noch nach wie vor. Der manchmal zu einer inneren Ohnmacht führt.
Warum zeichnen wir die Folge heute auf? Wir hatten unseren obligatorischen Festivalstreit.
Und vor dem Festival.
Vor dem Festival. Ja, hatten wir letztes Jahr auch vor dem Festival. Diesmal war es ein bisschen gedämpfter, würde ich sagen.
Ja.
Und ich glaube, wir haben für uns Mechanismen gefunden, wie wir damit besser umgehen. Allerdings muss man sagen, ich denke ja manchmal, dass wenn man ein Thema einmal hart bearbeitet hat, dann ist es aus der Welt und dann braucht man da nicht mehr ran. Aber es ist eher so wie, es ist eher wie eine Schicht, die sich immer wieder so ein bisschen bildet, dann trägt man sie ab, dann bildet sie sich wieder ein bisschen, dann trägt man sie weniger ab. So vielleicht.
Ist wie Schorf, den man wieder wegkratzt.
Und irgendwann bleibt eine Narbe.
Es ist fast, genau, es ist fast geheilt. Ach nee, jetzt weg damit.
Und wir hatten einen Streit und ich konnte ein paar meiner blinden Flecke entdecken. Und du hast mich ja gestern als Tyrann bezeichnet und ich habe darüber nochmal nachgedacht. Und das stimmt, dass ich in irgendeiner Weise ein Tyrann bin. Also ich bin vor allem Tyrann zu mir selber. In der Art und Weise, wie ich mich selber pushe, wie ich selber vorankommen will, wohin auch immer. Es hat sich gebessert auf jeden Fall. Das, was ich dir im Leben gegeben habe, da hast du auch was mir gegeben. Und mir ist es gestern ganz, ganz stark aufgefallen. Wir haben den Tag verbracht, ne, mit Lilla und dann waren wir noch kochen. Und mir ist da aufgefallen, dass ich in der Arbeit sehr viele Entscheidungen treffen muss. Ne? Ich würde mal sagen, im Durchschnitt treffe ich 150 Entscheidungen am Tag, wo ich sagen muss, so oder so oder so oder so. Und das ist natürlich total anstrengend.
Ja.
Und du bist immer krass auf Zündung. Und dass ich das in der Freizeit nicht ablege. Dass ich, als es ums Kochen ging, gesagt habe, hey, ich schnippel den Brokkoli mal so, dann dämpfen wir den und dann kommt der Spargel und die Steinpilze und das alles andere kommt so in die Pfanne und schnippel mal zuerst die Karotten, weil die müssen wir zuerst anbraten, weil der Garungsprozess länger dauert als bei den Pilzen. Dass ich mir denke, okay, die kocht, glaube ich, viel, viel öfters als du. Du kannst ja einfach mal die Schnauze halten. Und mir fällt es so schwer, mich zurückzulehnen und zu sagen, hier ist mal Freizeit. Und dadurch, dass ich immer so auf Zündung bin, werde ich zum krassen Tyrann. Weil ich denke, ich muss es jetzt entscheiden und ich muss es jetzt umsetzen und die Leute müssen es dann aber auch so machen, wie ich das sage. Und dadurch brenne ich mich auch total aus.
Es ist schön, dass du den Begriff Tyrann nochmal besser umschreibst, als ich ihn eigentlich gemeint hatte, weil ich muss sagen, dass ich diese Beschreibung eigentlich gar nicht so richtig definieren konnte. Das war eher so ein Ausbruch, fast schon in Richtung nicht Beleidigung, es hatte schon eine Wahrheit, aber als ich dann drüber nachgedacht habe, wie beschreibe ich jetzt eigentlich diesen Begriff, warum habe ich dir den zugeordnet, bin ich nicht über das Gefühl hinausgekommen, was bei mir ankommt. Und jetzt, was du sagst, ist genau das, was ich eigentlich meine, dass du in vielen Situationen, und das zeigt sich auch in allen Freizeitsituationen, dann immer wieder mal, gerade wenn es sehr stressig wird, eigentlich alle Entscheidungen und alle Prozesse überwachst, kann man schon fast sagen. Also, guck mal, dass du dann das und so machst und guck mal, dass du dann den und den begrüßt, bevor, also es ist wirklich manchmal schon so kleinschrittig, dass es keinen Raum mehr gibt für die Person, die sich dann mit dem Moment mit dir umgibt.
Also, und redet mal bitte über das und das Thema genau. Mit ihm, bevor du das einleitest.
Genau, also im Prinzip so. Und das beschreibt das Wort Tyrann ganz gut, weil so wie ich es gemeint habe, ursprünglich war es gar nicht. Was mir aber auch im Zuge dessen aufgefallen ist, der Gedanke ist mir eigentlich erst heute gekommen, kurzfristig, dass ich manchmal glaube, wie anstrengend es auch in deinem Kopf sein muss. Also gerade wenn es so viele Prozesse gibt, die du entscheiden musst, gerade wenn es auch so viele Sachen gibt, die du vielleicht auch visionär dir vorstellst, was alles in deinem Kopf passiert, was du alles vereinen musst. Ich glaube, manchmal würde ich da in der Rolle gar nicht mit dir tauschen wollen. Ich glaube, du willst es.
Ich auch nicht.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Ist es was, was du einerseits genießt, dass du jemand bist, der so viel entscheiden darf, kann und möchte und auch so viel Weitblick hast und Vision hast? Oder ist es manchmal auch so, dass du denkst, wow, das ist so viel, ich würde lieber mal das weniger als mehr Prinzip leben und nicht über alles so die Hand halten müssen?
Auch. Also
beides.
Für mich ist die Zeit der einfachen Wahrheiten einfach schon lange vorbei. Und auch hier stecken mehrere Sachen drin und auch Sachen, wo ich noch keine klare Antwort habe, wo ich im Prozess bin und mir selber die Frage stelle und weiß, da gibt es irgendwo blinde Flecken, aber ich noch nicht genau weiß, wo, weil sonst wären sie nicht blind, ne? Logisch. Ich glaube, einmal ist es ganz wichtig, dass ich solche Prozesse mit in die Beziehung nehme und deswegen ist es super anstrengend, auch auf gewisser Ebene mit mir eine Beziehung zu führen,
ja,
weil ich ja das nicht ablege, wenn ich nach Hause komme, sondern sobald ich das Vertrauen in eine Person verliere, und da gibt es sehr, sehr wenige Personen, zu denen ich so Vertrauen habe, dass ich sage, denen übergebe ich die volle Entscheidungsgewalt. Und ich merke auch, dass ich dann ein Stück weit wieder enttäuscht bin, wenn ich es gemacht habe, weil es nicht zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt wurde. Also es ist so, wenn mein Vater zum Beispiel was baut, ne? Dann weiß ich, dass er es so macht, dass ich damit total happy bin.
Ja.
Aber ich kann das bei wenig anderen Leuten sagen, wenn die was umsetzen oder bauen, dass ich damit total zufrieden bin. Und dann gibt es aber auch wieder Leute, wo ich total überrascht bin und denke so, alter Schwede, ist das geil geworden. Aber das passiert sehr selten.
Also welcher Gedanke mir dazu nochmal gekommen ist, dass ich glaube, gerade am Anfang, wenn du jemanden neu kennenlernst, und der dann überzeugt durch Arbeit oder da seine Persönlichkeit, dann hat er erstmal einen sehr viel Vorschusslorbeeren und kann erstmal nur positiv dich überzeugen. Und dann bleibt dieses Bild aber nicht unbedingt bestehen, sondern er arbeitet es sukzessive ab.
Trägt das ab.
Durch kleine Fehler, die er vielleicht mal hat. Ach, guck mal, an der Stelle ist ja doch gar nicht so, wie ich das am Anfang dachte. Und da hat er doch den und den Fehler gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass ich glaube, dass jemand bist, der defizitär auf Dinge schaut. Aber in unserer Konstellation
vielleicht doch.
Glaube ich, dass ich zwar einerseits schon jemand bin, den du in vielen Facetten vertraust, aber dadurch, dass dieses Bild so abgetragen wurde, ist es nur noch auf so einen kleinen Minikern beschränkt, dass die ganzen großen Sachen, die vielleicht dann zwischendurch wieder funktionieren, trotzdem mit diesem kritischen Blick beäugt werden.
Also, hier kommt, wird doch nochmal die Fehlerlupe angesetzt.
Genau. Und somit bleibt manchmal nicht der Raum, dass vielleicht ich mich oder auch andere in deinem Umfeld entsprechend entfalten können und auch sich zutrauen, Dinge richtig zu machen, obwohl vielleicht auch mal ein Fehler entsteht. Aber das ist nochmal ganz speziell auf mich gemünzt. Ich meine, wir haben in unserer Beziehung auch zwei ganz Extreme gelebt, weil ich eher so bin, dass ich sage, ach, der Fehler ist nicht so dramatisch, das wäscht sich weg. Und du bist jemand, glaube ich, der sagt, es darf eigentlich keine Fehler geben.
Ich habe eine sehr ungesunde Fehlerkultur. Das ist für mich auch ein blinder Fleck, der langsam zum Vorschein kommt. Darum können wir ihn jetzt auch gerade benennen. Für mich ist die Frage, wie kann ich es machen, dass ich da liberaler werde, positiver? Und woher kommt diese Haltung des Perfektionismus? Woher kommt das, dass ich möchte, dass das alles so gemacht wird, wie ich es sage? Und wie kann ich damit positiver umgehen? Und ich glaube, jeder Mensch hat irgendwas in seinem Leben, was er verändern möchte, was auch für was gut ist. Also ich glaube, das Verhalten, was ich an den Tag lege, ist auch für etwas gut. Ne? Es bringt viele Sachen in die Welt. Mhm. Das ist sehr, sehr produktiv auf eine Art. Aber da gibt es viele Schattenseiten.
Und das weiß ich halt nicht 100%. Also ich meine, nach unserem Streit war ich so hin und her gerissen, weil ich dachte so, wow, jetzt sind wir wieder an diesem Punkt wie letztes Jahr. Nicht so stark, aber irgendwie schon. Und ohne die Vision, die du hättest, wären wir mit dem Festival zum Beispiel gar nicht da, wo wir sind. Oder auch beste Freundin wäre, glaube ich, gar nicht da, wo wir sind. Und ist es notwendig, dass du in gewisser Form manchmal so eine Tyrannei in Anführungszeichen lebst, damit immer über die Grenze hinausgegangen werden kann, um dann wieder zurückzugehen? Also es ist so ein bisschen so wie so ein Extremsportler, der immer wieder mal
neue Impulse beim Training setzt.
Genau, aber über den, also eigentlich, man sagt ja beim Krafttraining, müssen die Muskeln leicht anreißen, damit sie sich wieder zusammenwachsen, damit dann der Muskel wachsen kann als Ganzes, um dann beim nächsten Mal den höheren Krafteinsatz aushalten zu können. Und ich frage mich wirklich bei dir, ob das eigentlich was Positives ist, deswegen will ich da mit dem defizitären Blick gar nicht drauf gucken, dass es eigentlich notwendig ist, manchmal drüber zu gehen und vielleicht auch andere damit zu verletzen. Und es hört sich zwar hart an, auch andere zu übergehen, um dann im nächsten Schritt was Gutes zu schaffen, wenn das die Personen aushalten, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Hier möchte ich den Film Whiplash zitieren. Sehr, sehr geiler Film über einen Typen, der an einer New Yorker Musikschule Jazz-Schlagzeugen lernt. Und der hat einen Lehrer, der unglaublich streng ist. Der wirft Sticks nach ihm. Ich glaube, der wird sogar handgreiflich auf andere Art und Weise. Und der meinte nur, es gibt zwei Wörter, die Amerika nicht nach vorne gebracht haben und die die schlimmsten Wörter sind, die du sagen kannst zu jemandem. Good job. Und so ein Mensch möchte ich nicht sein. Also ich möchte eigentlich im positiven Flow leben. Ich möchte Menschen ihren Raum lassen. Ich möchte einfach, dass es leicht und gemeinschaftlich funktioniert und nicht, dass ich der Tyrann bin und wenn ich zur Arbeit komme, dass eigentlich denken, oh Gott, der Tyrann ist da.
Aber so ist es ja nicht.
Ja, so ist es nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass es in irgendeiner Weise so entsteht, weil ich hatte selbst so eine Chefs auf meinem Weg und ich dachte immer, was für ein Vollwichser. Ich hasse dich. Und ich möchte nicht dieser Mensch sein. Und natürlich bin ich es nicht, aber ich bin manchmal nicht so locker, wie ich nach außen tue.
Ja, das ist es, glaube ich, ja.
Also ich bin definitiv nicht so locker, weil ich weiß, dass mich Fehler extrem ärgern. Ich weiß, dass ich bestimmte Prozesse so haben will, wie sie laufen. Sollen. Und ich frage mich, und das ist vielleicht ein defizitärer Blick, wie du immer so schön sagst, auf die ganze Sache, wo ist da der Anfang, wo ist der Ursprung, woraus ist das erwachsen? Und da kommen wir zu den Mustern, die sich im Laufe des Lebens entwickeln. Und für mich ist das total spannend. Also wie entstehen die Verhaltensweisen, die wir heute haben? Und wie können wir, wenn wir überhaupt das können, unsere Verhaltensweisen ablegen. In meiner Beziehung hat es mir auf gewisse Art und Weise geschadet, dass ich so bin, wie ich bin. Ich habe mir eine Partnerin gesucht, die genau das Gegenteil war und bin daran zerbrochen. Und
bist du daran zerbrochen? Also fühlt sich das so für dich an?
Gescheitert.
Gescheitert.
Fühlt sich das zerbrochen? Ich fühle mich nicht zerbrochen. Ich fühle mich eher so, wenn ich ganz genau reinspüre in das Gefühl, dann ist es so ein bisschen, als ob ich mehr hätte tun können und es nicht 100% versucht hätte, dass sich so ein Teil von mir innerlich geschlossen gehalten hat, wie das letzte Stück einer Muschel, was ich auch noch hätte geben können, mich 100% innerhalb dessen auflösen können und es nicht lang genug probiert habe, sondern irgendwann Rückzieher gemacht hat und gesagt, ah nee, das wird hier nichts, also das läuft hier nicht so, das läuft hier nicht so, vielleicht auch wie ich es will oder und da sind wir wieder in dem gleichen Ding drin.
Ja.
Und ja, es bleibt so ein Geschmack von, es ist gut, dass es vorbei ist, aber hast du es 100% mit aller Aufrichtigkeit deines Herzens probiert?
Aber ich glaube, da liegt der Teufel im Detail. Die Einstellung dazu hat es wahrscheinlich am Ende auch kaputt gemacht.
Da beißt sich die Katze in den Schwanz, natürlich. Das ist genau der Blick auf die Welt. Also zu sagen,
was muss ich tun? Was kann ich tun?
Das ist immer mein Blick, ne? Wenn ich mir ein Problem angucke, dann ist es so, als ob dieses einzelne Problem von 1000 Seiten angegangen wird. Und eine Strategie wird funktionieren, das Eliminieren oder das Auflösen oder ins Positive verkehren. Aber ich war schon immer jemand, der guckt, was können wir noch tun? Und was können wir noch tun? Es ist unglaublich anstrengend, wie du schon gesagt hast, manchmal in mir zu leben.
Ja, das kann ich mir gut nachvollziehen, weil ich genau umgekehrt oft denke, so, es gibt ein Problem und dieses Problem lässt sich nicht lösen. Und deswegen
das gibt's für mich nicht.
Und deswegen lasse ich es liegen. Also ich kann mich dann von diesem Problem lösen. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Und ich würde das jetzt nicht unbedingt als defizitär immer von meiner Seite betrachten. Es gibt in Extremsituationen das von mir verstärkt, dass ich sage, es sind so viele Probleme, ich kehre die alle weg und es hilft natürlich auch keinem. Aber manchmal hilft es, glaube ich, zu sagen, dieses Problem lässt sich nicht lösen und lass es uns zur Seite schieben und auf was anderes fokussieren oder einen neuen Fokus finden, damit wir uns nicht an diesem Problem die Zähne ausbeißen oder verbrennen. Und so wie du beschreibst in deiner Beziehung zu deiner Freundin, weiß nicht, ob es dem vielleicht auch gut getan hätte, ab einem bestimmten Punkt einen Schritt zurückzutreten. Und du hast es ja in Facetten auch mal gelebt. Also manchmal gab es ja Momente, die
ja, ich, und ich komme so schwer aus meiner Art raus. Und da frage ich mich, was beeinflusst mich da so hart?
Ja, das habe ich mich nach unserem Streit auch gefragt.
Es ist so, als ob ich in einer festen Schiene fahre und ab und zu mal die Lok so Auswege nimmt und dann wieder zurück. Sobald Extremsituationen kommen, gehe ich zurück in mein Gleisbett, fahre meine sichere 250 ICE durch die kleinen Dörfer, schmeiß ab und zu den Müll raus.
Ohne Lärmschutzwände.
Ohne Lärmschutzwände, wenn Kinder an den Gleisen spielen, wird er einfach durchgekackert. Und mir ist es letztens aufgefallen, ich bin nach Hause gekommen und meine Ex-Freundin war da und die hat einen Kommentar gemacht, den ich früher als witzig empfunden hätte, aber den ich heute gedacht habe, ey, red bitte so nicht vor unserer Tochter. So, wo ich dachte so, was für ein mieses Arschloch, du kommst hier rein nach der Arbeit und verbreitest so eine Stimmung mit so einem scheiß Kommentar, das hat mir innerlich so leid getan. Und ich dachte mir so, überträgst du da auch was Eigenes, so vielleicht eine Stimmung, die du von der Arbeit mitgenommen hast oder irgendwas anderes und lässt das hier gerade raus? Ich glaube, man lässt in Beziehungen auch ganz viel raus, was man so mitnimmt und der andere ist der Puffer.
Auf jeden Fall.
Wofür er überhaupt nichts kann. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich will ich mit ihr, ob wir jetzt zusammen sind oder nicht und wir sind nicht mehr zusammen, was auch seine Berechtigung hat, liebevoll umgehen. Ich will mit meiner Tochter liebevoll umgehen. Ich will ihr ein gutes Vorbild sein und merke, dass ich immer wieder so krass an meine Grenzen stoße. Oder auf der Straße ist letztens jemand über einen Fahrradweg so super gemütlich gegangen. Ey, Fahrrad ist eh mein Thema, ne? Und ich bin sofort so, dass ich denke so, der hat mich auch angeguckt und mich gesehen und hat so getan, als ob das seine Straße ist. Und ich denke mir sofort so, du Vollwichser, verpiss dich von dem, also so richtig so gleich so auf 180. Ja. Und der wollte mich schon provozieren, das habe ich gemerkt. Und ich gerate immer wieder, das ist meine Schiene.
Ja.
Warum kann ich nicht raus? Und das sind meine blinden Flecke.
Ja. Herr Schaffner, spielen Kinder auf den Gleisen. Wie schnell müssen wir fahren, damit wir keinen Schaden am Zug bekommen?
Dass sie vom Sog erst vom hinteren Teil erfasst werden. Und dann müssen wir die Fenster aufklappen, damit wir keine Blinden passen. Ihr habt keine Fahrkarte, ihr dürft nicht an der Außenwand des Zuges mitreisen.
Und eigentlich, warum ist es überhaupt ein Personenzug? Ich will hier alleine fahren.
Ja, und es ist manchmal so ermüdend, dass man irgendwie immer an die gleichen Themen herangeführt wird. Und ich glaube, und das habe ich ja schon öfters gemerkt in meinem Beziehungsleben, dass wenn eine neue Partnerin kommt, dass ich mir tendenziell wieder was Ähnliches suche, wo ich wieder an ähnliche Themen geführt werde. Mhm. Und dabei sage ich mir, auf gar keinen Fall nochmal. Auf gar keinen Fall.
Und aber vielleicht muss es irgendwann jemanden geben, der den Knoten zum Platzen bringt. Und dann wirst du so ein esoterischer Guru, der einfach alles liegen lässt und Probleme nicht mehr als Probleme sieht, sondern
ja,
wir lassen es vorbeifließen.
Ich glaube nicht, dass das was ist, was von außen passiert. Es wird im Kontakt mit anderen Menschen passieren, weil du kannst dir nicht selbst deine eigenen blinden Flecken aufzeigen. Sonst wären es keine blinden Flecken.
Nee, stimmt.
Man schafft das nur im sozialen Kontakt. Und darum ist sozialer Kontakt auch so wichtig. Aber ich würde gern raus aus dieser Anstrengung und ich weiß, dass ich mich da selbst reinbegebe.
Aber willst du da wirklich raus?
Nein. Weiß ich nicht. Also will ich da wirklich raus, wenn der Leidensdruck so groß wäre? Also ich merke, dass ich die letzten 3 Wochen so eine seltsame Erschöpfung in meinem Körper spüre, die ich noch nicht vorher gespürt habe.
Hm.
Das ist beim Aufstehen so und das ist im Tag so. Das ist so, als ob sich so eine komische Müdigkeit in all meinen Gliedmaßen breit macht. Kennst du das, bevor du krank wirst, dass du
daily
merkwürdig müde wirst?
Mhm.
Und das ist was sich so in den letzten 3 Wochen in meinem Körper befindet. Und ich weiß nicht warum, weil ich würde sagen, dass ich nicht mehr arbeite als sonst, dass ich sogar ein bisschen mehr Sport mache und Sport ist immer gut,
ja.
Dass ich mich gut ernähre, dass ich keinen Alkohol trinke. Also eigentlich tue ich alles in der äußeren Welt dafür, dass es mir gut geht. Aber trotzdem ist es so.
Und bevor es weitergeht, ein Hallo von unserem Sponsor diese Woche.
Das ist GoSpring. Und GoSpring beschäftigt sich mit Themen, die normalerweise ein bisschen schambehaftet bei Männern sind. Und damit meine ich nicht, welches Auto man fährt, sondern Haarausfall, frühzeitiger Samenerguss und Erektionsstörung. Wenn ihr eine davon habt, dann könnte es ja sein, dass man nicht so richtig Lust hat, direkt zum Arzt zu gehen und zu sagen, ja, die Lanze, der Lachs, der steht nicht mehr so richtig. Man kann sich auf gospring.de, der Online-Plattform, beraten lassen und dann wird man da durch einen Fragebogen mit 10 Fragen geführt und bekommt am Ende ein Mittel empfohlen. Das Ganze wird von Ärzten begleitet und der erste Schritt, der wird einem vereinfacht.
Und bei den Medikamenten auf GoSpring, die man am Ende bekommen kann oder die einem empfohlen werden, handelt es sich um verschreibungspflichtige Medikamente wie zum Beispiel Viagra. Und durch diesen Fragebogen, der dann am Ende auch von Medizinern ausgewertet wird, ist es möglich, online diese Medikamente, die verschreibungspflichtig sind, dann zu bestellen. Und man kann entweder aus einzelnen Medikamenten auswählen oder man wählt sich ein GoSpring-Paket, wo alle kombiniert werden, sodass man dann vor Ort das Beste für sich testen kann. Die diskrete Lieferung ist innerhalb von 24 Stunden abgewickelt. Und wenn ihr beste Freundinnen-Hörer seid und vielleicht einen Freund habt, dem ihr das empfehlen wollt, dann bekommt ihr mit dem Rabattcode bestefreundinnen 24 Euro Rabatt auf die gesamte Rezeptgebühr. Und jetzt geht's weiter.
Wenn du eine Verhaltensweise hast oder ein Problem in einer Beziehung oder ein Problem bei der Arbeit, wenn du sagst, du bist mit deinem Job nicht glücklich, du bist mit deiner Beziehung nicht happy, du bist mit dem, was du in die Welt bringst, nicht happy. Was sind für dich die Faktoren, die dich daran hindern, was zu verändern?
In erster Linie fast immer die Angst vor der Veränderung, was kommt danach, was könnte passieren, ich bin doch hier vermeintlich sicher, ich verliere diese Sicherheit, also dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich nicht gedacht, dass ich so ein sicherheitsbedürftiger Mensch bin, aber genau diese ganzen Facetten, die sich auch so gezeigt haben in den letzten 5 Jahren, hat mir aufgezeigt, wow, ich brauche ein unglaublich gestähltes Konstrukt um mich herum, das mir die Sicherheit gibt, hier brauche ich nicht ausbrechen aus diesem Rahmen.
Glaubst du, dadurch, dass wir uns ja auch in einer Beziehung befinden, dass wir eine gewisse Abhängigkeit voneinander haben?
Absolut.
Und dass sie unserer Freundschaft schadet?
Auf jeden Fall, denke ich darüber oft nach.
Und ich auch.
Und ich frage mich auch manchmal, gerade wenn wir in so eine Streits geraten.
Würdest du anders streiten?
Genau. Würde ich anders streiten, würde ich mich anders vielleicht auch behaupten. Habe ich mich vielleicht, und das ist auch eine Frage, die ich mir heute Morgen gestellt habe, habe ich mich vielleicht auch verbogen und Teile von dir angenommen, die mich haben mehr werden zu dir lassen, sowohl in unserer Beziehung als zum Beispiel auch in meiner Beziehung zu meiner Freundin. Also, dass ich vielleicht auch diesen so einen Mini-Tyrann auslebe in anderen Lebenslagen und in unserer Dynamik auch versuche, das zu machen, was du, glaube ich, am allerwiderlichsten findest, nämlich dir anzupassen. Also nicht ein Gegenüber zu sein, sondern einer, der sich unterwirft oder nicht unterwirft, aber dir nachredet, sage ich mal.
Naja, ich würde sagen, in Teilen mache ich das auch und das ist, glaube ich, auch eine schöne Sache aus einer Beziehung, dass man sich in seinen Extremen, die vielleicht nicht ganz so gesund sind für ein Beziehungsleben. Und wenn du sagst, du bist ein kleiner Tyrann geworden, dann passt das nicht ganz zu meiner These. Aber für mich ist auf jeden Fall so, dass ich viele positive Sachen für mich mitnehmen konnte. Du vielleicht nur negative.
Oder du saugst mich aus wie einen Schwamm,
ja.
Nimmst alle positiven mit, lässt alle negativen auf mir liegen und dann sagst immer, es war schön
mit dir. Mach damit, was du möchtest.
Und viel Spaß ab hier. Mein ICE muss weiter. Wow. Und das ist dann ein Blumen-ICE, dann jetzt Blumen drauf gemalt und der fährt auch viel, viel langsamer, der fährt auch nur noch mit Ökostrom.
Fahren ja die meisten, das ist ja das Coole.
Ich weiß, aber das ist jetzt ein ganz besonderer.
Der fährt auch mit dem richtigen Ökostrom, nicht mit dem einfach nur so von irgendwelchen Energiekonzernen zertifizierten, sondern mit dem richtigen Ökostrom. Ja, ist eine interessante Frage, ich kann sie gar nicht beantworten.
Also ich kann dir zum Beispiel beschreiben in unserer Dynamik, dass mir was immer wieder auffällt, dass wenn wir miteinander sprechen, ich manchmal in so eine unterwürfige Sprechweise verhalten, die ich sonst nicht von mir kenne, in keiner anderen Alltagssituation.
Und wenn du da drin bist, dann frage ich mich manchmal, ob du mit deiner Freundin auch so redest.
Überhaupt nicht. Und ich komme in dieser Dynamik dann auch, ich sehe das selber, also es ist wie so eine Outer-Body-Experience. Ich gehe aus meinem Körper raus und sehe, wie ich mit dir rede und denke, was passiert hier gerade? Warum kann ich meine Stimmlage nicht ändern? Warum kann ich mich nicht aufrechter hinsetzen, symbolisch, und dir mehr die Stirn bieten? Warum verfalle ich in dieses Muster? Warum komme ich da nicht raus? Und ich glaube, das hat einerseits natürlich fast zu 100% mit mir zu tun, dass ich da drin gefangen bin. Aber was ich vorhin beschrieben habe, dieses Bild von dieser, dass es nur so einen kleinen Kern gibt, der übrig geblieben ist manchmal. Und wenn ich dann versuche rauszustrahlen und zu sagen, guck mal hier, ich habe das und das richtig gemacht, wie ist es? Und du sagst, ja, okay, aber da war der und der Fehler drin, als Beispiel. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass es immer so von dir formuliert wird, aber dieses Gefühl schwebt so im Raum. Bei mir hauptsächlich. Es ist, glaube ich, nicht mal so, dass du das Gefühl verbreitest in erster Linie, aber
ja, ich, doch. Ich kann das schon zu mir mitnehmen.
Okay, bitte, dann auf mit dir. Damit
also erstmal die Haltung. Wir sind ja beide gleichwertig und auf Augenhöhe. Das heißt, die Sachen, die du machst, die machst du nicht für mich, sondern in erster Linie für die Sache.
Genau.
Und damit sie erledigt sind.
Genau.
Das ist, glaube ich, wenn du was für mich machst, dann stellst du mich immer in die Position, dass ich darüber richten kann, ob es richtig oder falsch ist. Es ist wie in einer Beziehung. Ich habe letztens gemerkt, ich habe den Garten bei uns gestaltet, ne?
Ja.
Und mein Vater kam dann so an und meinte so, ja, ganz, ganz schön geworden. Das kann ich ja mal auch bei einem anderen Garten von mir machen. Und ich dachte mir so, wow, irgendwie hatte ich mir mehr versprochen. Aber ich stelle ihn damit automatisch in die Position, dass er über mich richten kann.
Ja.
Und das machen wir, glaube ich, in jeglicher Form von Beziehung, bewusst oder unterbewusst. Und die Frage ist, warum bin ich bei dir in dieser Position?
Hm.
Und gehöre ich da überhaupt hin?
Und das frage ich mich halt auch. Also warum?
Warum gibst du mir diese Macht?
Genau, warum gebe ich dir diese Macht? Die zweite und viel wichtige Frage ist, warum schaffe ich es nicht da, eigenständig auszubrechen?
Und ich wünsche mir zutiefst, dass diese Position nicht aus einer Abhängigkeit entstanden ist. Weil ich glaube, dass Abhängigkeit entsteht in Beziehungen oder kann entstehen, aber es ist eins der tödlichsten Gifte für eine Beziehung.
Ja.
Weil die Freundschaft, die man hat, hat dann keinen wirklichen Nährboden, der aus was Neuem geschaffen wird, sondern aus einer Verpflichtung.
Mhm. Ja.
Okay, das ist ein Faktor, der einen hemmt vor Veränderung, Angst. Für mich gibt es noch andere wichtige. Und die sind vielleicht nicht so sichtbar wie die Angst. Das eine ist Komfort.
Hm.
Es geht mir doch gar nicht so schlecht. Und darum sind manchmal Krisen so wichtig. So unser Streit letztes Jahr und auch unsere Streits jetzt sind so wichtig, weil sie ganz, ganz klar eine Lupe draufhalten und sagen, okay, hier gibt es was, wo wir immer wieder aneinander geraten. Lass uns mal die Taschenlampe raufhängen. Lass uns, dass wir das ganz krass uns im Detail angucken können. Was ist es? Und wir müssen oft noch in unserer Beziehung die Taschenlampe raufhalten. Glaube ich einfach, dass wir noch einen Weg haben, wo wir voneinander lernen können. Und Komfort ist halt sowas, wenn es uns nicht schlecht genug geht, sind wir auch nicht bereit, sowas zu verändern. Das, glaube ich, ist Komfort.
Hm.
Und was sehr ähnlich ist zu Komfort, ist Gewohnheit. Das habe ich schon immer so gemacht. Den ICE habe ich schon immer über die Strecke da. Auch wenn die 20 Kilometer länger ist. Die fährt jetzt wieder da lang.
Ja.
Die Weichen stehen eh schon. Die brauchen wir jetzt nicht umstellen. Man muss extra aussteigen und das noch per Hand machen.
Ja.
Wir fahren da jetzt wieder lang. Gewohnheit ist so ein krasser Faktor. Und Gewohnheit zu durchbrechen ist echt heftig.
Ja, das ist aus mehreren Gründen. Allein schon, weil unser Gehirn darauf getrimmt ist, Gewohnheit beizubehalten.
Die neuronalen Pfade, die unser Gehirn geht, sind so stark und so verknüpft, dass es schwierig ist. Darum ist es auch manchmal schwierig, in einem Arbeitskontext, wo ich immer eine Tätigkeit ausführe, kreativ zu sein.
Hm.
Weil unser Gehirn ist einfach darauf getrimmt, in diesem Umfeld immer wieder die gleichen neuronalen Pfade zu gehen.
Ja.
Darum gibt es auch manchmal krasse kreative Einfälle, wenn wir was ganz anderes machen. Mir kommt zum Beispiel oft beim Fahrradfahren, wenn ich gar nicht darüber nachdenke. Und dann ist auf einmal so ping, dann macht das Gehirn irgendwas, macht so eine Übersprungshandlung und dann denke ich mir so, oh wow, okay.
Ja, ich würde nochmal zu Komfort, weil ich das ein bisschen schwierig finde. Klar sehe ich das einerseits genauso, dass man sich nicht zu sehr in Komfort betten sollte, aber immer unkomfortable Situationen zu schaffen, damit man wächst, würde ja bedeuten, dass man sich nie wohlfühlen darf, eigentlich. Also gehört zu dem ständigen Verbesserungsprozess, und wer sagt eigentlich, dass man sich ständig verbessern muss, gehört dazu, dass man sich immer außerhalb seiner Komfortzone bewegen muss? Darf man auch mal in Phasen sich im Komfort befinden?
Nein.
Genau, das wäre meine Frage. Es wäre sehr traurig, wenn es so wäre.
Ich glaube, die Komfortzone ist eigentlich die Grundbasis.
Ja.
Weil wenn du keinen Komfort hast, was ich manchmal das Gefühl habe und was ich selber kreiere, was ich ja schon gesagt habe, dann hast du auch eigentlich gar nicht genug Kraft, eine wirkliche Veränderung anzustoßen.
Genau.
Weil du bist immer am Schwimmen und sollst dann immer weiter schwimmen und mal schnell schwimmen, aber du schwimmst die ganze Zeit. Und es ist nie so, dass du dich irgendwie mal auf eine Sandbank legen kannst. Also es ist so, wie wenn du immer trainierst. Du kannst auch übertrainieren. Ja. Und das Leben ist auch überhaupt gar keine Freude, wenn du immer trainierst. Also manche Menschen leben ja auch in der Und-Dann-Mentalität oder in der Karotten-Mentalität. Das heißt, wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Ein Kumpel von mir meinte so letztens, ob ich noch wakeboarde. Und dann meinte er, ja, das ist ja total gut, weil du lernst, im Flow zu sein und dann dich am richtigen Moment abzudrücken von der Welle. Und das ist krass gut für die Core-Muskulatur. Also
ja,
es hat ja so viele gute Aspekte. Und dann dachte ich mir am Ende so, okay, es ist eigentlich nicht das, wofür ich es mache.
Ja.
Ich mache es nur für die Sache, weil es einfach Bock bringt. Ich denke nicht darüber nach, ob ich davon einen gestellten Körper kriege oder ob ich davon in irgendeiner anderen Sache besser werde. Ja. Weil wir kommen sonst irgendwann in die Situation, dass wir immer eine Sache für eine andere Sache machen.
Ja, also ist ein gutes Beispiel, was ich auch habe. Ich habe mir vorgenommen, wieder mehr zu lesen. Und dann dachte ich, okay, welches Buch musst du lesen? Es muss irgendwas sein, was dich auch persönlich weiterbringt. Irgendein Sachbuch, was vielleicht dir neues Wissen verschafft. Und ich habe dann länger darüber nachgedacht und dachte so, nein, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich Bock, was zu lesen, wo einfach eine gute Geschichte stattfindet. Und überhaupt mich eigentlich auf dieser Selbstverbesserungsebene überhaupt nicht weiterbringt, sondern mir nur die Zeit schön vertreibt, ohne dass ich davon mehr habe als eine schöne Zeit. Und ich glaube, das ist genau das gleiche Bild. Ich mache es nicht, um mein Gehirn zu schärfen, um mich zu verbessern in irgendeiner Form, sondern einfach nur, weil ich Lust drauf habe, meine Freizeit damit zu verbringen und einfach so ein bisschen hinplätschern zu lassen.
Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion für mich, dass wenn wir uns im Flow des Lebens befinden, dass das Leben an sich uns schon an die richtigen Stellen führt. Also es ist, wir suchen uns bestimmte Beziehungen und ich weiß nicht, ob ich lange genug daran gearbeitet habe, um Sachen aufzulösen, aber vielleicht ist das auch die falsche Haltung, sondern zu sagen, okay, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, jetzt ist es zu Ende.
Ja.
Und ich glaube, wir suchen uns auch oft die richtigen Kontexte. Ich hatte ein krasses Erlebnis am Wochenende, da habe ich einen Workshop gehalten und da war ein Typ, ich kann es dir nicht sagen, warum der so eine krasse Wirkung auf mich hatte. Es war ein ganz kleiner Mann. Und der hat gesungen. Und der war aus Grönland. Das heißt, der hat irgendeine Sprache gesungen, die ich natürlich nicht verstanden habe. Das hat sich angehört, als ob er eine Fantasiesprache singt.
Ja.
Aber die Laute kamen aus irgendeinem ganz tiefen Ort in seinem Körper. Und es kam nicht aus dem Hals oder von den Stimmbändern, sondern es war so, als ob in ihm drin, ganz weit entfernt, ein Zuhause ist, was rausruft und einen zum Essen reinruft. Und ich habe mich sofort angezogen gefühlt von dem Typen. Und wir standen lustigerweise alle, die da Workshops gehalten haben, zum Schluss in so einem Gruppenfoto. Und er hat sich komischerweise auch neben mich gestellt.
Ja.
Und es war ein ganz kleiner Mann, so ein Inuit, also ein kleiner Eskimo, der mit grauen Haaren und ein bisschen gebrechlich schon. Der hatte ganz große Hände. Dann hat er mich so umarmt. Er konnte mich gar nicht umarmen, weil er halt viel kleiner war. Das war so, als ob ich meinen kleinen Bruder umarme. Es war trotzdem so ein warmes Gefühl von zu Hause ankommen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie oft fühlst du dich zu Menschen hingezogen, die du eigentlich gar nicht kennst?
Wenn es nicht äußerst attraktive Frauen sind, dann gar nicht. Und dann auch nur körperlich.
Dein Lachs fühlt sich an die Ponani gezogen, aber das war es dann auch. Ja. Und ich habe mir überlegt, ob ich den besuche. Also es ist so, als ob jemand gerufen hat.
Meinst du, er erwartet dich auch?
Junge, ich habe auf dich gewartet.
Ich stelle mir das vor, so ein Iglo-Zelt, wo dann Rauch rauskommt.
Und der nackte kleine Inuit sitzt da drin.
Und ich wusste, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet.
Und jetzt komme ich.
Dann gibt es richtig schönen Inuit-Sex im Schwitzezelt. In der Schwitze.
Aber es wird nicht geküsst, nur mit den Nasen so gerieben. Klick. Aber ich hatte so einen Ruf dahin, dass ich dem, glaube ich, nachgehen werde. Also ich hatte sogar schon überlegt, ich habe kurz mit ihm tatsächlich gesprochen. Und er meinte, im August wäre ein guter Zeitraum. Das Krasse ist auch, der Typ, der ist so ein spiritueller Lehrer.
Ja.
Und seine Mutter war schon eine krasse spirituelle Lehrerin auf Grönland. Und es ist so, als ob wir oder als ob ich speziell eine ganz bestimmte Anbindung an das Leben verloren habe. Und er hat mich daran erinnert. Mhm. Das ist so, als ob man sein Zuhause verloren hat. Und er hat kurz die Tür aufgemacht und gezeigt, wie das Zuhause aussieht. Und es war so, als ob ich in mich selber reingucken konnte und da ein Stück weit das gesehen habe. So, jetzt brennen hier gleich die Räucherstäbchen, die Bude in den Lina.
Aber ich habe es vorhin kurz angedeutet. Ich habe bei dir wirklich das Gefühl, dass es irgendwann einen Punkt geben wird, wo du, und ich habe es vorhin als esoterischer Guru bezeichnet, aber wo du auf einmal alles fallen lässt und auf so eine spirituelle Reise gehst für 5 Jahre. Keine Ahnung, es ist so ein Gefühl, Bauchgefühl, was ich habe, dass irgendwann du so sagst, um wirklich zu mir zu finden, muss ich alles loslassen. Und dann so ein Jahr Selbstmeditation
im Urwald. Auch das darf sein.
Und ich lebe nur von Licht.
Lichtnahrung, komm, soll ich ausgeschrockneter Zweig wieder. Lichtnahrungsjungs. Es gibt so Leute, die ernähren sich anscheinend nur von Licht. Die trinken auch eigentlich nichts mehr. Manche trinken von denen noch was. Und dann hat man eine Doku über die gedreht und hat dann irgendwie festgestellt, dass ein paar von denen so zu Fastfood-Restaurants gegangen sind und richtig krass geschummelt haben. Einer ist auch bei draufgegangen.
Ich würde gerade sagen, es gibt eine sehr traurige Doku von SDRGF, glaube ich, wo einer das bis zum Ende durchgezogen hat und wirklich nur noch von Licht gelebt hat und im Dschungel gestorben ist.
Aufgelöst hat er sich im Licht.
Spirituelles Wesen.
Ja, ach du, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einfach im Kontakt weiterleben will und möchte, dass ich meine blinden Flecken aufdecke und ja, ich bin an sich ein glücklicher und zufriedener Mensch, aber gestern, das hat mich schon daran erinnert, dass ich einfach manchmal ein fucking Tyrann bin. Zwar ein lustiger, aber ein Tyrann.
Ein lustiger Tyrann.
Was noch viel schlimmer macht. Aber was ich noch sagen möchte, zum Tyrannenthema. Ein Tyrann macht die Sachen manchmal, glaube ich, weil er sich daran ergötzt, dass andere Menschen scheitern. Und weil er sich daran erfreut. Und das weiß ich nicht, ob das würde mich sehr von mir selber erschrecken, wenn das meine Grundmotivation wäre. Vielleicht ist es das Scheitern der anderen, was mich überhaupt zu wahrer Größe auferstehen lässt.
Also es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen, aber ich kenne das von mir. Schlechte Nachrichten von anderen Menschen haben mir oft sehr viel Positives gegeben. Ach, du hast es beruflich nicht geschafft, was du dir vorgenommen hast. Oh, das ist wirklich schade.
Der Moment, wo ich mich innerlich an mir selber anlege. Und dann
lass mich dich kurz einen Arm nehmen. Ich halte dich ganz fest.
Und ziehe dabei deine Energie
noch den letzten aus deinem Körper.
Frau, ich meine, es tut mir auch sehr leid für dich.
Ich glaube, so wird es mit dem Inuit werden.
Meinst du, er zieht aus mir oder ich aus ihm?
Du aus ihm.
Er ist schon so ein kleiner Mann, da kann ich gar nicht so viel Energie rausziehen.
Darum geht's. Es geht um den letzten essentiellen Tropfen.
Ach ja, okay. Bei ihm ist das so ein kleines Konzentrat, ne? Weil sein Körper gar nicht so viel Flüssigkeit halten kann. Gib doch nochmal bitte einen dieser Rufe ab, der mich an zu Hause erinnert. Danke, das reicht. Ich fliege jetzt wieder zurück und mache meinen ökologischen Fußabdruck so groß, dass es auf Grönland bald keinen Winter mehr geben wird.
Dass Grönland bald unter Wasser sein wird.
Mach's gut. Ich wünsche dir was. Versuch jetzt mal mit deinem Schneemobil irgendwo lang zu fahren. Kauf den Trike. Ich hoffe, es kommt anders.
Ich hoffe auch.
Ey, aber das muss ich auch sagen. Das ist auch so eine Sache, die kotzt mich bei den Spiris manchmal so richtig an. Da musst du immer alles so, oh, atme dich da mal rein und spürst du das jetzt? Nein, spür ich nicht. Und für mich wird die Situation hier gerade künstlich erzeugt. Ja. Ich spür hier gerade rein gar nichts. Wenigstens in einer Yogastunde spür ich was, in der Penisspitze. Und ich finde, das zieht auch ganz schön die Klammer.
Finde ich auch.
Und in diesem Sinne, ob ihr gerade in eurer Punani-Spitze oder in eurer Penisspitze was spürt, ob ihr euch gerade in Situationen reinfühlt oder ob ihr sagt, ich spüre rein gar nichts.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.